Der Titel sagt's. Ich rede heute über Linux auf Smartphones und das endlich ist ein bisschen eine Ausdrucksweise von meinem Gefühl, das es hat. Seit 20 Jahren, würde ich sagen, gibt es immer wieder die Idee von Linux auf Smartphones. Und zwar nicht nur die Idee, auch ganz konkrete Projekte. Vor 20 Jahren gab es hier die ersten Leute im C3D2 mit einem OpenMoko-Gerät. Damals noch mit solchen kapazitativen Touchscreens, wo man so reindrücken musste. Über die Zeit hinweg gab es diverse andere Projekte, die ich auch irgendwie zumindest kurz mal anschneiden wollen würde, weil sie alle irgendwie dahin führen, wo wir irgendwie heute sind. Aber ich würde sagen, einigermaßen kürzlich, also so seit so ein paar Jahren gibt es so ein paar Projekte, die, die das Ganze so vorwärts gebracht haben, dass ich jetzt heute sagen würde, wenn man hier sitzt und sich so einen Vortrag anguckt, dann ist man auf jeden Fall in der Zielgruppe von Linux auf dem Smartphone. Wieso eigentlich Linux auf dem Smartphone? Vor 2 Jahren war ich hier in einem hervorragenden Vortrag auf den Datenspuren über GrapheneOS. Das heißt, wir haben eigentlich schon mehr oder weniger offene Betriebssysteme auf Handys. Das sind halt irgendwie hauptsächlich Android-Geräte natürlich, auf denen man dann selbst irgendwie ein bisschen Initiative ergreifen muss, um da irgendwie eine freiere Variante drauf zu spielen. Leider häufig immer noch irgendwie mit proprietären Treibern, irgendwelchen proprietären Blobs drin, aber zumindest irgendwie von der Oberfläche und von vielen von den Bestandteilen irgendwie etwas halbwegs Offenes. Und ich würde sagen, an die Sicherheit von einem GrapheneOS Handy kommt bis heute kaum was ran, inklusive den Projekten, die ich jetzt gleich vorstellen werde. Kommt aber natürlich auch ein bisschen drauf an, wo man so die Angriffsvektoren sieht. Es ist mittlerweile aber auch einfach. Man kann sich einfach irgendwelche Geräte kaufen und da ist ein freies Android schon vorinstalliert. Überall, wo das nicht ist, kann man irgendwie ein Lineage OS, das läuft eigentlich auf fast jedem Android-Handy mittlerweile stabil. Wieso also Linux auf dem Handy? Auch noch, wir haben freie Apps auf diesen Geräten, einen App-Store, der nur Open-Source-Apps beinhaltet, der an manchen Stellen nicht ganz unumstritten ist, aber trotzdem eine wahnsinnige Errungenschaft ist. wir haben zum einen das Problem mit den proprietären Bestandteilen von Android. Und da meine ich nicht nur die Treiber und so diese proprietären Blobs, die wir irgendwie auch in unseren Lineage-OS-Installationen immer noch irgendwo mit drin haben, sondern da meine ich die Teile, die auch gewollt proprietär sind. Das ist bei so Stock-Android, was irgendwie aufs Handy gespielt wird, halt vor allem die Play-Services. Da hat Google sich irgendwann gedacht, Android, Open Source, schön und gut, aber irgendwie wollen wir doch noch so ein bisschen Kontrolle drüber behalten. Wir wollen irgendwie die Hardware-Hersteller wollen wir an uns binden mit irgendwas Proprietären, irgendwas, wo sie bei uns irgendwie einen Vertrag unterschreiben müssen. Wir wollen auch so ein bisschen die App-Entwickler irgendwie an uns binden mit irgendwas. Also machen wir doch mal neue Features für Android größtenteils in so ein proprietäres Ding und nennen das ganz süß Play Services. Was die machen ist, wenn man jetzt irgendwie in einer App als App-Entwickler einen genauen Standort zum Beispiel haben möchte, diese Fused Locations, also nicht nur reines GPS, sondern so eine Art Melange aus GPS und dieser WLAN-Ortung und dann noch irgendwie Triangulation mit den Mobilfunktowern, dann braucht man die Play-Services. Wenn man Push-Benachrichtigungen haben möchte, dann braucht man die Play-Services. Wenn man irgendwie Karten einblenden möchte, braucht man die Play-Services. Für viele Entwickler ist es die einfache Variante, sich an so einen proprietären Blob zu binden, und diese Sachen einfach freihaus zu bekommen, als sich irgendwie über Alternativen Gedanken zu machen. Die gibt es natürlich, ja, also es gibt hier irgendwie bei diesen Standortsachen gibt es mittlerweile hier BeaconDB und sowas, das kann man alles sich irgendwie wenigstens in sein freies Android irgendwie reinbauen, wie die Push-Benachrichtigungen, da gibt es Unified Push, gibt es sogar noch einen Vortrag, ich glaube sogar heute, und so weiter und so fort. Und vor allem gibt es auch irgendwie einen Nachbau von diesen Player-Services, der irgendwie wenigstens halb gar diese ganzen Sachen so ein bisschen versucht zusammenzuhalten. Aber das ist halt der Punkt. Das ist eben so ein bisschen halbgar. Da rennt man bei all diesen Sachen, rennt man halt irgendwie Google hinterher. Das ist nicht das, was ich mir persönlich vorstelle unter irgendwie einem selbstbestimmten Open-Source-Ökosystem. Wenn man Sachen nachbaut, die eine Big-Tech-Firma genau deshalb proprietär macht, um eben die Leute an sich zu binden, um die Hardwarehersteller an sich zu binden, um die App-Entwickler an sich zu binden. Und Google fängt auch ein Stück für Stück an, solche Sachen irgendwie weiter für sich zu nutzen und Sachen weiter einzuengen. Hier ist einfach nur ein weiteres Beispiel. Jetzt kürzlich haben sie gesagt, App-Entwickler müssen sich jetzt immer bei Google verifizieren, selbst wenn sie nicht im Play Store ihre Apps anbieten wollen. Das heißt, wenn man einfach nur eine App entwickeln möchte, kann man nicht einfach die auf dem Standard-Android-Gerät draufspielen, muss man sich immer vorher erst bei Google anmelden, die AGB abklicken, in die natürlich alles Mögliche auch noch irgendwie geschrieben werden kann. Das heißt, ob es solche Sachen wie Micro-G oder solche offenen Play-Stores wie F-Droid irgendwie in Zukunft noch gibt, ist auf jeden Fall nicht ganz so sicher, wie es schon mal war, würde ich sagen. Deshalb, wir brauchen irgendwie was anderes. Wir brauchen irgendwie ein freies System irgendwie auf unseren Handys drauf. Wir müssen irgendwie das Ganze mal aufrollen. Und das ist auch nicht neu, dieser Gedanke. Linux auf Telefon hat eine lange Historie. Ich habe hier mal versucht, mehr oder weniger erfolgreich, würde ich sagen, gleichzeitig Hardware, also Telefonprojekte, wie auch Software, also einzelne Linux-Distributionen, die es über die Zeit gab, irgendwie in einem Zeitstrahl zu vereinigen. Wenn ich alle Projekte, die es irgendwie bei Linux auf Telefon gab, irgendwie aufzählen würde, es gab so eine Zeit hier so 2013 rum, da ist alle paar Monate hat sich irgendein Linux auf Handy-Projekt wieder mit anderen Handy-Projekten irgendwie vereinigt. Meistens noch bevor irgendwelche Hardware geschaffen wurde, irgendwelche Konsortien sind dazu gekommen, wieder weggegangen und geblieben ist fast nichts. Was schade ist. OpenBoko habe ich schon genannt, war so ein bisschen der absolute Vorläufer. Dann kam so diese ganze Maemo-Migo-Schiene mit irgendwie diesen Nokia-Telefonen, damals noch irgendwie N900 und N9, damals hieß es dann Migo, aber war eigentlich fast das Gleiche, nur dass wieder Leute irgendwie zugekommen sind, irgendwie Firmen dazugekommen zu so einem Konsortium und daraus ist dann so Sailfish entstanden und dann gab es aber so lange nichts. Ne? Dann gab es irgendwie zur gleichen Zeit zwar noch irgendwie so Ubuntu Touch und dann hat sich irgendwie Hallium, da wird es gleich noch drum gehen, hat sich irgendwann gegründet und dann gab es irgendwann so zwischendurch ist mal PostMarkets OS entstanden. Das möglicherweise coolste Projekt in diesem gesamten Raum, aber wieder auch mit Abstrichen, werden wir dann alles gleich noch sehen. Und da ist wieder lange nichts entstanden. Und dann, würde ich sagen, kam es so ein bisschen zu so einem Durchbruch. Dann kam so diese Zeit, da ist das Pinephone aufgekommen, da ist das Librem 5 aufgekommen. Das waren beides noch Geräte, die hardwaremäßig überhaupt nicht dafür taugen, Linux auf Telefon so einzusetzen, dass man da Spaß dran hat. Aber die haben dafür gesorgt, dass es ausreichend Leute hintergab, die das trotzdem, obwohl es alles so langsam und frickelig ist, so begeistert davon waren und die angefangen haben, Apps dafür anzupassen, die angefangen haben, irgendwie einen Telefoniestack offenen irgendwie aufzubauen und so weiter und so fort. was sozusagen zu so ein bisschen heute geführt hat, wo es zum einen von PostmarketOS fast funktionierende, also fast komplett durch die Bank weg funktionierende Geräte gibt und solche Geräte wie zum Beispiel das, was ich jetzt von einem Jahr gekauft habe, so ein FLX1 von Fury Labs, habe mit denen keine Verbindung, muss dazu sagen, bin trotzdem super begeistert, wird es gleich noch mehr darum gehen. Geräte, die auch wirklich Spaß machen zu benutzen. Von all diesen Softwareprojekten würde ich sagen, die versuchen, das wirklich komplett frei zu gestalten, keine proprietären Treiber-Blobs drin zu haben und so weiter und so fort, ist hier eigentlich nur PostmarketOS. Wenn wir uns die anderen Softwareprojekte angucken, die sind alle so eine Melange aus sehr viel Linux, aber dann doch irgendwie Android oder Android-artige Dinge drin, so ein Android-basierter Kernel, dann häufig diese proprietären Treiber, die noch da drin sind. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, haben diese Projekte einen klaren Nutzen in diesem Ökosystem, zumindest für den aktuellen Zeitpunkt. Genau, da möchte ich kurz drüber reden. Hallium ist sozusagen so eine Art Überbegriff geworden für all diese Projekte, auch wenn nicht alle von diesen Projekten Hallium verwenden. Hallium ist sozusagen da haben sich Leute gedacht, okay, jetzt gibt es echt super viele Handyprojekte, so halbwegs Linux auf Telefonen mit so ein bisschen Android noch drin, lasst uns das doch wenigstens mal standardisieren. Und das ist Hallium, das heißt, da macht nicht jede Distribution ihr eigenes Ding, was sozusagen diesen Android-Unterbau, Zwischenbau irgendwie angeht, sondern zum Beispiel Ubuntu Touch oder auch Droidian, auch dieses FLX1 und sowas, die haben alle sozusagen basieren auf Hallium, was wenigstens das Ganze mal ein bisschen standardisiert und aus meiner Sicht so ein bisschen eine Zwischenlösung ist möglicherweise. Android basiert ja irgendwie auch auf Linux, also zumindest benutzen sie einen Linux-Kern und bauen dann darum herum alles anders und bauen aber auch in den Linux-Kern ganz viele eigene Sachen rein. Die Hardware-Firmen nehmen dann, wenn Google einen neuen Android-Kernel irgendwie, Linux-Kernel angepasst hat und da so eine Art Android-Linux-Kernel draus gemacht hat, fügen sie selbstständig noch offene Teile dazu. Sie fügen aber auch noch irgendwie diese proprietären Bestandteile dazu, nämlich Treiber, Firmware, diverse andere Sachen, um es irgendwie auf einem konkreten Gerät oder auf einer konkreten Klasse von Geräten ausführbar zu machen. Genau, und eben Hallium-basiert oder nicht, viele von diesen Projekten benutzen genau das sozusagen als Unterbau, haben keinen offenen Kameratreiber zum Beispiel, weil die einfach noch nicht besonders weit sind und benutzen sozusagen für den Moment noch genau das. Also im Endeffekt das, was irgendwie so ein LineageOS zum Beispiel auch macht. Deshalb habe ich hier oben den Dr. Frankenstein mit irgendwie als Versinnbildlichung gewählt wer das auch im Zukünftigen als so ein bisschen als solches bezeichnen. Hier sieht man so ein bisschen, wie das aufgebaut ist. Hier gibt es diese Lib-Hybris, die es möglich macht, Apps zu kompilieren, sodass sie in so einem Android-Container laufen können. Oder damit interagieren können. Und dann haben wir eben die Applikationen nutzen auf diesen Geräten, die normalen Linux-Schnittstellen und die bridgen dann aber im Hintergrund irgendwie in so einen Android-Container rein. Sieht man schon, nicht ganz unumstritten, zu Recht. Ich will trotzdem im Folgenden immer mal so ein bisschen zeigen, wieso ich das als wichtigen Zwischenschritt zu dem aktuellen Zeitpunkt ansehe und wieso es aber auch wichtig ist, dass wir das kritisieren und darüber hinausdenken. kurzer Abriss von den Geräten. OpenMoko habe ich schon genannt als so ein bisschen den Anfang. Sieht man hier schon so ein bisschen, sieht es aus wie Windows 2000. dann kamen so diese Maemo und Miko-Geräte, das N900 und das N9. Ich weiß noch, als das N9 rauskam, war das erste Mal so ein großer Hype irgendwie bei den Linux-Leuten, so geil, das sieht ja voll gut aus und das ist jetzt der Durchbruch. Und kurz, ich glaube sogar kurz bevor das Gerät rauskam, hat Nokia dann einen Vertrag geschlossen mit Microsoft und haben gesagt, ja, ab jetzt wird es Nokia-Geräte nur noch mit Windows Phone Edition geben. Wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Nokia, was war das nochmal? Aus diesem Projekt ist Yola entstanden, eine eigene Firma, die die Sailfish OS gemacht hat. Die haben sich dann sozusagen in diesem Schritt auch dieser Android-Sache angenähert. Die benutzen zwar nicht Halium, aber machen trotzdem irgendwie so ein bisschen was Ähnliches. Auch noch problematisch, wenn auch, obwohl sie wahnsinnig viel geschaffen haben und wahnsinnig viel coolen Open-Source-Code, der irgendwie über die Zeit auch in anderen Projekten benutzt wurde, die Oberfläche ist meines Wissens nach bis heute nicht komplett Open-Source, was ich schade finde. Ansonsten ein cooles Projekt, gibt bis heute Geräte, die auf Sailfish OS laufen und auch diverse Geräte, wo es drauf angepasst wird. Dann gab es diesen Versuch von Ubuntu, ein Handy zu crowdfunden und da wollten sie nicht irgendwie 1 Million crowdfunden oder 2 Millionen, sondern 32 Millionen Dollar. Hier hat The Verge gefragt, can the Internet raise 32 million to build the Ubuntu Edge Smartphone? Die Antwort war nein. Es ist insgesamt die Hälfte ungefähr zustande gekommen. Immerhin, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz hat Canonical das nicht doll weiterverwendet sozusagen. Sie haben es irgendwie geschafft, das einmal so ein bisschen halbwegs zu verkaufen an einen spanischen Handyhersteller namens BQ. Und da kam tatsächlich dann sogar ein Telefon raus, das sicherlich auch Leute hatten, aber ich habe es hab nie davon gehört gehabt. Ich kenne es nur, weil ich es jetzt gegoogelt habe. Viele Jahre später. Jetzt kommen plötzlich coole Projekte, coole Handyprojekte auf und eins davon ist PinePhone und das wenig später dazukommende PinePhone Pro. Das ist von vornherein so angelegt gewesen, dass alle möglichen Distributionen da irgendwie ihre Betriebssysteme drauf portieren können. Das war so offen, wie es irgendwie möglich war, um es noch irgendwie halbwegs cool benutzbar zu gestalten. Hier sind sozusagen wie die Betriebssysteme, über die ich vorhin irgendwie gesprochen habe, die laufen da drauf, aber viele, viele weitere. Alle möglichen, die teilweise auch schon nicht mehr irgendwie unterstützt werden. Das hat auf jeden Fall diese Entwicklerseite ganz schön nach vorne gebracht, auch wenn es ein bisschen schade ist, das PinePhone ist mittlerweile hardwaremäßig wirklich komplett veraltet und das PinePhone Pro, was ein bisschen potenter ist und ein bisschen später auf den Markt kam, wurde gerade eingestellt, weil es leider nicht oft genug verkauft wurde. Lustigerweise gibt es aber das originale PinePhone immer noch zu kaufen. Meine Hoffnung, vielleicht gibt es irgendwann einen Nachfolger, weil das war auf jeden Fall eins der Projekte, die irgendwie da so ein bisschen zu einer Beschleunigung geführt haben. Ich würde sagen, das Schlüsselprojekt war das Librem 5. Ich weiß nicht, vielleicht 8 Jahren oder sowas bei diesem Crowdfunding mitgemacht von Purism heißt die Firma, die gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt mal richtig machen mit Linux auf Telefon. Und dann hat das zu so einer Art Running Gag in meinem Freundeskreis geführt, weil sie über viele Jahre hinweg gefragt haben, und ist eigentlich dein gecrowdfundetes Handy schon da? Die Antwort war immer nein. Und dann ist es rausgekommen und dann war es da schon so veraltet, dass selbst die Software, die sie für das Telefon gebaut haben, nicht wirklich ordentlich darauf lief. sehr schade. Und zu dem Zeitpunkt haben sie irgendwie den Leuten, die es mit gecrowdfundet haben, angeboten, man könnte auch noch auf eine Version 2 warten, weil sie vorhaben, noch einen jetzt auch tatsächlich für Telefone geeigneten Prozessor dort einzubauen. Dachte ich mir, cool, vielleicht dauert es ja noch ein, zwei Jahre und dann habe ich irgendwie wenigstens ein bisschen aktuelleres Gerät. Bis heute habe ich nichts mehr davon gehört. Nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden, dass ich bei diesem Crowdfunding mitgemacht habe, weil über dieses Crowdfunding, also die Leute, die Purism da bezahlt hat, angestellt hat, die Projekte, die es gestartet hat, ich würde sagen, das ist der Punkt, wieso Linux auf Handys heute cool ist. Die haben so viel da irgendwie auf der Software-Seite Cooles gemacht und es ist so schade, dass sie dann ein Handy rausgebracht haben, auf dem das alles nicht flüssig läuft. Und es jetzt irgendwie viele coole andere Projekte gibt, wo genau diese Software läuft drauf und dann aber so, wie sie eigentlich, würde ich sagen, laufen sollte. Unter anderem sowas hier. Da habe ich von einem guten Jahr kam irgendwo diese Meldung auf Mastodon, ja, jetzt gibt es irgendwie ein weiteres Projekt und so aktuelle Hardware. Dachte, ja, aktuelle Hardware. Habe ich mal reingeguckt, dachte, oh, aktuelle Hardware. Und dachte dann, oh, wer ist das eigentlich? Und zwar fast nicht möglich, das rauszufinden. Und dann habe ich es einfach mal bestellt. Kurz nachdem es irgendwie announced war, wo sie noch irgendwie auf der Website hatten, übrigens Leute, funktioniert noch nicht alles so richtig gut, aber wir versprechen euch, dass es so gut funktioniert, dass ihr es als tägliches Gerät einsetzen könnt. Fand ich ein cooles Versprechen, hätte aber genauso gut ein Scam sein können. Glücklicherweise hat sich herausgestellt, ist kein Scam. Paar Wochen später kam aus Hongkong zugeschickt dieses Handy zu mir und wieder ein paar Wochen später ist mein Android-Handy kaputt gegangen und ich stand vor der Entscheidung, probiere ich das jetzt? Zu dem Zeitpunkt ging Mobile Data noch nicht so richtig und viele andere Sachen. Sie haben ihr Versprechen eingehalten und jeden Monat kommt seitdem ein Update, was viele weitere Sachen so sehr behoben hat, dass ich das mittlerweile sehr gerne als mein tägliches Gerät einsetze. Mit ein paar Abstrichen, aber das ist total geil. Ich habe funktionierendes, performantes Linux auf dem Telefon und die Batterie hält bis abends. Toll. Kurz, was gibt es so für Benutzungsoberflächen? Die drei großen sind Phosh, GNOME Mobile und Plasma Mobile. Dabei ist Phosh zum Beispiel eins dieser Projekte, die für das Librem 5 entwickelt wurden. Das ist jetzt ein Screenshot von meinem Handy. Das hat hier so im unteren Bereich hat es irgendwie so die Applikationen, die kann man durchscrollen. Und im oberen Bereich hat man, also sieht ein bisschen aus wie GNOME, ist auch GTK-basiert und so ein bisschen gedacht wie so eine GNOME-Shell für Handys im Endeffekt. Dann hat sich aber GNOME selbst auch gedacht, hey cool, wir können ja einfach die existierende GNOME-Shell irgendwie auch anpassen auf Handys. Und das läuft anscheinend auch schon ganz gut, aber ist irgendwie so Beta-Status und könnte aber in Zukunft irgendwie sehr interessant sein. Meine Hoffnung ist, dass vielleicht, ich kenne jetzt die Codebases nicht so im Detail, aber dass es vielleicht irgendwann mal irgendwie zu einem Projekt führt, Phosh und GNOME Mobile, oder dass man zumindest irgendwie noch weiter voneinander lernen oder Sachen übernehmen kann. Plasma Mobile kenne ich mich ehrlich gesagt leider nicht so gut mit aus. Er scheint mir nicht so viel in Benutzung zu sein. Wenn jemand anderes Erfahrung damit hat, gerne später irgendwie in den Fragen. Postmarket OS ist dieses Projekt, was es möglich macht, irgendwie Linux auf allen möglichen bestehenden Android-Handys zu installieren. Und zwar größtenteils ohne diese proprietären Blobs, die reverse-engineeren da irgendwelche Treiber und Kamera-Stacks und jede Woche gibt es irgendwie neue News, dass irgendeine neue Kamera halbwegs erkennbare Bilder macht, würde ich sagen. Das sieht man leider hier nicht so gut, dass es diese diese Unterstützungsmatrix von Postmarket US. Hier haben wir sozusagen die ganzen Handys und hier haben wir die ganzen Features, die so ein Handy haben sollte. Und da sieht man, dass wahnsinnig viele Sachen schon total durch die Bank weg total gut unterstützt sind mit offenen Treibern und alles. Aber es so ein paar Sachen gibt, die einfach noch nicht gut funktionieren. Da gehört Kamera dazu, da gehört hier GPS dazu, da gehört NFC zum Beispiel dazu und so ein bisschen mobile Daten, je nach Projekt. Das heißt, obwohl da Postmarket OS wirklich das absolut coolste von all diesen Projekten ist und sie ganz viele Sachen mainline und sich für einen offenen, tollen Unterbau kümmern, habe ich das Gefühl, hier, da ändert sich die ganze Zeit Sachen an dieser Matrix. Ich schätze mal, in einem Jahr, meine Hoffnung, gibt es so die ersten Geräte, die all diese Sachen gut können. Momentan sind wir noch nicht ganz da, aber trotzdem ist das sozusagen ein total guter Ansatz. Ich habe ein altes Handy irgendwo in der Schublade und hier gibt es irgendwie, habe ich gelesen, ein Install-Workshop oder so ein Install-Ding, wo man hingehen kann und die Leute ziehen es einem drauf aufs Handy und dann kann man es mal ausprobieren. Super Sache. auch super wichtig, dass Leute einfach mal irgendwie Sachen benutzen. Das App-Ökosystem finde ich mega wichtig und das eine weitere Sache, die von Purism kam für dieses Librem 5. Die haben LibAdvaita geschaffen. Hieß damals noch anders. LibHandy möglicherweise. Die haben es möglich gemacht, GTK-Applikationen so zu bauen, dass sie in klein und in groß funktionieren. Wenn man auf einem heutigen GNOME-Desktop oder irgendeinem Desktop, aber die GNOME-Applikationen sich nimmt oder auch diverse andere GTK-Applikationen, die allermeisten kann man schon auf dem Laptop klein ziehen und sieht, dass sie irgendwie in so einen anderen Modus übergehen. Und das hat Purism sozusagen geschaffen und das wurde wahnsinnig schnell adaptiert in diesem gesamten GTK-Ökosystem. Es gibt wirklich ganz wenige Applikationen, die irgendwie gut maintained sind, die das noch nicht drin haben. Das heißt, ich kann fast all die Applikationen, die ich irgendwie gerne auf meinem GNOME-Desktop irgendwie benutze, kann ich jetzt auch auf meinem Handy benutzen. Und alle in einem total guten Zustand, alle irgendwie performant und irgendwie mit einem relativ konsistenten Design. Ich mache einfach mal eine kurze Rundreise durch mein Telefon. Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht. Genau, das FLX1, was ich hier habe, läuft auf Fosch. Hier sieht man, wenn man so runterzieht, sieht man zwei interessante Sachen. Das eine ist, dass es hier so ein Android-Container gibt, den man an- und ausmachen kann. Das sozusagen, wenn man möchte, kann man auch andere Android-Applikationen verwenden. Das funktioniert hervorragend, läuft irgendwie ein Lineage-OS im Endeffekt drin oder sowas in der Art zumindest, ein bisschen angepasst. Und das zweite, was vielleicht interessant ist, ist, dass Hotspots kann. Finde ich, ist was das, ich von meinem Handy erwarte, weil ich irgendwie häufiger mal unterwegs bin und meinen Laptop benutzen möchte und das ging irgendwie so fast von Tag 1 und war ich irgendwie überrascht. Fand ich cool. Eine weitere Sache, die diese Leute von Fury Labs gemacht haben, ist, dass sie, würde ich sagen, einen ein lange bestehendes Problem von Linux-Systemen so ein bisschen angegangen sind, dass nämlich so Low-Memory, Low-RAM-Situationen, auch mein Laptop verhält sich da nicht wahnsinnig gut, wenn ich mal irgendwas starte, was irgendwie den RAM komplett voll macht. Finde ich schade bis heute, gibt keine guten Lösungen dafür, aber Android hatte eine gute Lösung, dieses LMKD wahrscheinlich, oder? Low Memory Killer Demon, Low Killer Memory, wie auch immer, kann man im Internet suchen, wird es finden, das haben sie sozusagen nativ auf Linux portiert, das war sozusagen schon eine fast native Linux-Applikationen haben sie irgendwie genommen. Sowas hier passiert eigentlich nicht, außer man versucht mal explizit den RAM voll zu machen. Aber gelegentlich ist es so, dadurch, dass das irgendwie nur 4 GB RAM hat und wenn man so einen Android-Container noch daneben laufen lässt, dann wird es häufiger mal knapp. Dann ist es gelegentlich mal so, dass irgendwie was abgeschossen wird, was gerade nicht so wichtig ist. Und das funktioniert tatsächlich. Vorher und auch auf meinem Laptop sind dann die Sachen gefreezed und das will man eigentlich nicht, gerade nicht auf seinem täglichen Gerät. Genau. Die Standardapplikationen funktionieren alle, die man von einem Handy erwarten würde. Gibt es nicht nur die Clocks-Applikation, sondern der Wecker klingelt auch, wenn das Handy im Standby ist. Das wäre ein kleines bisschen die Historie von Linux auf Telefonen verfolgt hat. Der wird so ein bisschen wissen, das ist eine ziemlich große Errungenschaft, lustigerweise. Es gibt eine Wetterapplikation, es gibt PDF-Applikationen, alles irgendwie in kleinem Modus benutzbar. Natürlich gibt es irgendwie eine, auch wieder von den Librem 5 Leuten geschaffene Calls-Applikation. Da gehe ich mal kurz so auf den Stack dahinter ein. So dieser reine Linux-Stack, da benutzt man Modem-Manager, was sozusagen das Pendant zu dem Network Manager ist, den jeder auf seinem, fast jeder auf seinem Linux drauf hat. Aus dieser ganzen Frankenstein Android Linux Richtung gibt es irgendwie noch Ofono. Das, was dieses FLX1 gemacht hat, ist, dass sie im Hintergrund eben Ofono benutzen, was irgendwie da war und funktioniert, und das aber auf das Interface von dem Modem Manager bridgen, weil die ganzen Open Source Applikationen, dieses ganze GTK Gnome Plasma Umfeld, die benutzen sozusagen alle diesen Dbus-Dienst, diese Dbus-Interface vom Modem Manager. Genau, und der macht wirklich einfach auch das, der sucht die Modems irgendwie, also die Mobilfunkchips in dem Gerät, liest die SIM-Karte aus und dann stellt er so Dienste bereit wie: ich möchte gerne einen Anruf tätigen oder ich möchte gerne eine SMS versenden. Das nächste, die Kamera, sieht man hier nicht so besonders gut, aber sie macht sehr gute Fotos, was wiederum an dem proprietären Android-Treiber da drin liegt. Aber was halt für das Momentane dafür sorgt, dass das brauche ich halt. Deshalb benutze ich das jetzt auch als tägliches Gerät. Deshalb habe ich versucht, alle möglichen Dinge, die mich genervt haben, an diesem Handy selbst zu beheben, habe irgendwie Sachen geupstreamt und so weiter. Ich glaube, es hätte ich nicht, wenn es einfach nur so ein Spielgerät gewesen wäre, wenn es irgendwie ein Gerät gewesen wäre, wo zum Beispiel die Kamera keine guten Fotos macht und ich nicht täglich mir denken würde: Moment, wieso kommt diese Benachrichtigung nicht an? Das fixe ich jetzt mal. Von daher, das ist ein bisschen der Grund. Ich habe das Gefühl, diese Frankenstein-Geräte, die haben sozusagen noch ihren Grund. Meine Hoffnung ist, irgendwann werden diese Sachen wie, was so diese Postmarket-OS-Schiene ist, so gut sein, dass all diese Probleme gelöst sind und wir echte, tolle, freie Geräte auch im Hintergrund haben. Gerade Kamerasoftware ist anscheinend super komplex. Das fängt irgendwie so bei Sachen wie Fokus setzen an. Das geht irgendwie über diese Bildqualitätssachen, Nachschärfen, Belichtung, Farbkorrekturen und sowas. Leider sieht man es jetzt nicht so besonders gut, aber das waren so die ersten Versuche, um die Kamera zum Laufen zu bringen von Postmarket OS auf so ein Pixel 3a oder sowas. Das ist sehr grünstichig und unscharf. Ein bisschen besser sah es schon irgendwie auf dem Pinephone aus, aber trotzdem, großes Problemfeld. Ich klicke es mal einfach durch, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, wie viele von so täglich nutzbaren Applikationen einfach da sind, aus diesem Open-Source-Umfeld irgendwie. Es gibt einen funktionierenden Kalender, es gibt irgendwie eine funktionierende E-Mail-Applikation, es gibt eine funktionierende Matrix-Anwendung, es gibt eine coole Notiz-App, die mit Nextcloud synchronisiert. Natürlich ist auch die Kontakte und der Kalender sind auch mit meiner Nextcloud synchronisiert, einfach in den Einstellungen von dem Gerät, hier GNOME-Settings, wie auf dem Rechner habe ich das eingestellt und die haben es automatisch übernommen. Gibt eine tolle Mastodon-App, Tuba, kann ich auch sonst für einen Laptop empfehlen, wer kein Linux-Handy hat. Es gibt eine tolle Podcast-App, da will ich mal noch einbauen, dass der zuletzt gehörte Podcast auch automatisch wieder unten gestartet wird und man ihn nicht nochmal suchen möchte. Aber es geht. Ich kann das selbst fixen. Das ist einfach irgendwo in einem Repo. Ich kann da Merge-Request machen und die meisten Leute freuen sich total drüber. Und innerhalb von einem Monat ist es bei allen möglichen Leuten auf dem Telefon. Mega cool. Es gibt so eine Art Shazam-Alternative, die heißt Musai. Funktioniert so in 50% der Fällen, würde ich sagen. GNOME Maps ist relativ cool tatsächlich, aber es kann noch nicht Navigation. Die haben gesagt, kommt vielleicht in der nächsten oder der übernächsten Release. Bin ich gespannt drauf. Ich würde sehr gerne das benutzen, statt eine Android-App, die ich jetzt benutze. Immerhin eine Open-Source-Android-App. Dann gibt es Railway, was ziemlich cool ist und einfach irgendwie ÖPNV und Bahnverbindungen raussucht, inklusive einem Beta-Modus für Transitions, wo ich jetzt nicht drauf eingehen möchte, aber was ein mega cooles Projekt ist und was auf jeden Fall jeder mal googeln sollte. Firefox ist in so einer Mobilkonfiguration da, sodass die Tabs und alles unten sind, damit man sie mit dem Daumen gut erreichen kann. Es gibt so eine Art freien Signal-Klon, aber inoffiziell funktioniert noch nicht so gut, Bug-Tracker und so weiter. Eine Galerie, ein App-Store natürlich, hier erstmal nur der GNOME-Observer, das ist das, was auf dem Gerät schon mal drauf ist. Und wenn es Sachen noch nicht gibt, gibt es drei Möglichkeiten. Die erste ist, man baut selbst eine App dafür. Würde ich sagen, ist die coolste Variante, aber wenn man dafür keine Zeit hat, kann man entweder im F-Droid gucken, ob es das da gibt, oder im Aurora Store, was sozusagen so ein Open Source Frontend für den Play Store ist im Endeffekt, und kann diese Sachen trotzdem installieren und kann sie trotzdem benutzen. Für Navigation benutze ich halt jetzt irgendwie Co-Maps, was ein cooles Projekt ist. Organic Maps, falls jemand das benutzt, ist so ein bisschen uncool geworden. Die Leute dahinter hatten mit der Community irgendwie einen Twist und die Community hat Co-Maps gemacht. Wer also noch nicht auf Co-Maps ist, aber Organic Maps benutzt, do the switch. Ich bin jetzt halt irgendwie noch die Android Signal Applikation, was halt gut funktioniert. Nichtsdestotrotz, die allermeisten Apps auf meinem Handy sind einfach reine Linux Applikationen, die ich auch sehr gerne selbst mal anfasse und verändere, wenn mir irgendwas nicht passt. Fazit: Linux auf Smartphones ist da, ist benutzbar. Macht Spaß, probiert es aus. Mein Tipp, wählt moderne Hardware. Kauft euch nicht irgendwie noch ein Librem 5 oder ein Pinephone oder sowas. So cool diese Projekte sind, keine Ahnung, spendet da vielleicht hin oder sowas. Aber benutzt was, wo es irgendwie wirklich Spaß macht, das auch zu benutzen. Ich würde vorschlagen, entweder wenn das okay für einen ist, wenn zum Beispiel die Kamera nicht gut funktioniert oder sowas, wählt ein möglichst modernes Handy, wo man Post-Market-OS aufspielen kann und macht das. Oder wählt halt irgendwie eins von diesen neueren Linux-Projekten, wie zum Beispiel das FLX1. Diese Frankenstein-Variante, ob das als Zwischenschritt oder nicht, ich denke, momentan macht es noch Sinn. Ich hoffe, wir werden das irgendwann mal los. Lasst uns ein Open-Source-Ökosystem aufbauen und nicht einfach Android hinterherrennen. Genau, das war's erstmal von mir. Hier sind noch ein paar coole Fediverse-Accounts, denen man folgen kann. Eigentlich reicht es, Linmob zu folgen, weil die retooten alles, was irgendwie sinnvoll und wichtig ist. Genau, vielen Dank und ich glaube, es gibt noch kurz Zeit für Fragen.
Genau, wir haben noch, ich brauche erstmal mein Mikrofon an und dann haben wir noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Da ist eine Frage.
Wenn ich jetzt von meinem aktuellen Android-Handy auf ein Linux-Betriebssystem wechseln wollte, wie schwierig wird das? Ist das möglich, gerade was Treiber und alles Mögliche angeht? Also würde das unterstützt werden? Würde es funktionieren?
Genau, also ich würde sagen, wenn du so ein Handy mit vorinstalliertem Linux kaufst, geht's halt erstmal. Bei Postmarket OS würde ich empfehlen, mal eher zu diesem Stand hier zu gehen, irgendwie von den Postmarket OS-Leuten ist hier jemand sozusagen. Und die haben garantiert auch ein paar Geräte, wo man es mal ausprobieren kann. Das kommt halt wirklich auf das Gerät jeweils drauf an, was geht nicht. Genau. Wenn du es als tägliches Gerät einsetzen willst, würde ich vorschlagen, was Vorinstalliertes zu kaufen.
So, ich wurde hierhin bedeutet.
Ja. Auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank für den Vortrag. Du hattest auf einer Folie zu den Bibliotheken, die es so gibt, mit LibArtWriter beispielsweise, auch KDE und Qt erwähnt. Da gibt es ja inzwischen Kirigami als Frameworks für auch KDE-Apps, die relativ gut auf Mobilfaktor funktionieren. Hast du dich damit schon mal beschäftigt?
Habe ich nicht. Deshalb vielen Dank für den Beitrag. Dadurch, dass ich wirklich, ich glaube, ich bin so ein bisschen so eine Bubble. Dadurch, dass diese ganzen Gnome-Sachen so gut funktionieren, habe ich viele von den KDE-Applikationen nicht ausprobiert. Ich hatte 2, 3 mal zwischendurch auf dem Handy. Allerdings waren die dann nicht ganz so performant und haben mir deshalb nicht so Spaß gemacht zu benutzen. Aber das kann natürlich auch ein Problem von genau diesem Handyprojekt sein und muss kein allgemeines Problem sein. Genau. Von daher habe ich mich nicht gut mit beschäftigt und sicher gibt es da auch ganz viele coole Entwicklungen und das ist auch total notwendig, weil man sieht ja auf dem Linux-Desktop, wie fruchtbar das ist, dass es diese beiden Ökosysteme gibt und dass diese beiden Ökosysteme sich auch auf Standards an diversen Stellen irgendwie einigen und die dann natürlich besser sind, als wenn es jetzt nur eins gäbe. Von daher würde mich freuen, darüber noch davon noch mehr zu sehen.
Auch von mir danke für den Vortrag. Ich hätte eine Frage, wenn du Android-Apps ausführst, wie wirkt sich das auf die Akkulaufzeit aus? Ich hatte das auf meinem Selfish-Handy damals, da war das ein ziemlicher Akkukiller.
Kann ich nicht gut beantworten, weil ich diesen Android-Container dadurch, dass ich Signal zum Beispiel darauf laufen lasse und das einfach viel benutze, habe ich immer an. Deswegen kann ich nicht so genau sagen, wie viel besser es wäre, wenn ich den aus hätte. Aber mit dem an und moderater Benutzung hält mein Handy bis zum Abend. Wenn ich es einmal in der Nacht lade, ist ungefähr vergleichbar, würde ich sagen, mit diesem relativ alten Android-Handy, was ich vorher hatte. genau. Damit bin ich wirklich sehr zufrieden, muss sagen. Also das ist auch was diese Fury Labs-Leute einfach hingekriegt haben. Die haben so einen Battery-Demon da geschrieben, der hoffentlich jetzt auch von anderen Projekten noch irgendwie übernommen wird, der einfach gut funktioniert.
Ja, Stichwort leider noch irgendwie Android nutzen müssen, ist, glaube ich, eine gute Überleitung, weil ich muss jetzt tatsächlich eher mit einer gesellschaftspolitischen Frage kommen. Denn du meinst ja, du setzt das Gerät praktisch als einziges Gerät ein. Problem ist, wir befinden uns jetzt halt zunehmend in einer Zeit, wo zum Beispiel auf Seiten der Mobilität eigentlich alles bis auf das eigene Fahrrad und teilweise noch das eigene Auto die einzigen verbleibenden Dinge sind, für die du jetzt nicht irgendwie eine App nutzen sollst. Nahverkehrsunternehmen, Fernverkehrsunternehmen versuchen dich irgendwie in ihre speziellen proprietären Apps zu zwingen. Da kann ich sagen, KDE Itinerary, das ist wahrscheinlich dann das Plasma Mobile Äquivalent zu deinem Railways, ja. Besteht zumindest schon mal den, okay, das scheint eine App zu sein, ich meckere jetzt nicht rum und behaupte, es wäre ein Screenshot bei der Kontrolle, aber dann Rollersharing, Bikesharing, Banking-Apps, das ist eben etwas, wo dann zumindest Option 1, was eigenes Schreiben, leider sehr schwer sein wird. Deswegen, wie willst du damit umgehen? Meinst du, wir kommen noch relativ weit mit dem Ansatz, den man ja auch mit LinchOS oder anderen entgoogelten Android-Varianten machen kann, dass man einfach versucht zu verzichten?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich habe keine gute Antwort. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir uns sozusagen Stück für Stück loslösen von diesem, hey, wir laufen Android hinterher, dass wir Stück für Stück irgendwie vielleicht auch die Notwendigkeit, um so ein gekapseltes Android-Container-Ding irgendwie laufen zu lassen, dass die Stück für Stück schwindet und dass dadurch hoffentlich der Bedarf steigt bei Entwicklern, auch für solche Sachen vielleicht irgendwie zu versuchen, eine Open-Source-App zu bauen, die möglichst dann, auch wenn es irgendwie kommerzielle Anbieter sind, wenigstens für eine große Range an kommerziellen Anbietern funktioniert. Ansonsten bin ich überfragt. Und ja, das ist eine ziemlich beschissene Situation und es wäre cool, wenn wir die irgendwie auflösen könnten. Ich habe das Gefühl, das ist der erste Schritt.
Das ist dann auf jeden Fall der politische Aufruf, den wir hiermit in die Welt raustragen. Aber bis dahin für den technischen Teil vielen Dank, Marius.
Vielen Dank.